Ja, hallo meine Lieben, diesmal wieder eine neue Folge. Willkommen bei Bademantel, Erdnussflips, Erdnussmantel und Badeflips oder wie auch immer mit der fantastischen Jasmin Alinagi.
Hallo.
Und mit mir und die Jasmin hat uns heute ein Thema zum Tage mitgebracht, das da lautet...
Ich möchte heute sprechen über Süchte. Sucht und Süchte.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer möchte das nicht?
Martin, ich wollte gerade sagen, zieh dich schon mal warm an, ich werde dich dazu befragen. Aber ich erzähle dir mal, wie ich auf das Thema komme. Denn ich hatte neulich ein denkwürdiges Abendessen und zwar eine richtige Spitzenveranstaltung in Frankfurt. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich beim Paritätischen Hessen arbeite. Wir haben ja mehrere Mitgliedsorganisationen aus verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Altenhilfe, Kinder-Jugendhilfe ist oder sonstiges, aber eben auch aus der Sucht. Und die Mitgliedsorganisationen kümmern sich eben um suchterkrankte Menschen und die Integrative Drogenhilfe in Frankfurt betreibt das Eastside, das ist eine der größten Drogeneinrichtungen in Europa und die machen immer eine sogenannte Tafelrunde. Da werden dann Klienten und Klientinnen aus dem Eastside eingeladen, also drogensüchtige Personen, die dort wohnen.
Aus dem bitte was?
Aus dem Eastside, das nennt sich Eastside.
Ah, okay.
Das ist der Name. Das befindet sich in Offenbach, in der Nähe vom Offenbacher Kreisel, in einem ganz heruntergekommenen Industriegebiet. Also wenn du da hinfährst zum Eastside, ist es mir schon passiert. Also ich habe da öfter natürlich zu tun und habe mir dann da zum Beispiel mal ein Taxi bestellen wollen, dass der Taxifahrer nicht angehalten hat, sondern weitergefahren ist.
Ach echt?
Ja.
Also ist sowas wie die South Bronx, ja?
Genau, Frankfurt Bronx, so ist das. Und das Klientel, was dort eben wohnt oder teilweise auch nur übernachtet, die haben ja nicht alle feste Wohnsitze, die lungern dann natürlich auch auf der Straße rum. Das ist dem Straßenbild natürlich abträglich. Und wie gesagt, der Taxifahrer wollte nicht anhalten. So, und jetzt ist es so, das Eastside lädt also ein, gemeinsam mit den Maltesern. Und jetzt kommt mal ein kleines Bullshit-Bingo eingespielt, weil du arbeitest ja im medizinischen Bereich. Kennst du die vier großen Sanitätsdienste?
Muss ich passen.
Musst du passen. Also es gibt ja den Arbeiter-Samariter-Bund, es gibt die Malteser, es gibt die Johanniter und es gibt das Deutsche Rote Kreuz.
Ach so, die, ja.
Das müsstest du als Arzt eigentlich wissen.
Ich wusste nicht, dass die als die vier großen, was hast du gesagt,
Sanitätsdienste ist natürlich Quatsch, die vier großen Rettungsdienste.
Weil ich habe bei Sanitätsdienst, dachte ich jetzt an orthopädische Strümpfe oder sowas. Also das ist... Jetzt was anderes, okay,
ist alles was anderes. Klar. Also die vier großen Rettungsdienste. So, die Malteser, die stellen den Rettungsdienst für das Eastside sicher, weil da ist natürlich auch immer mal was zu tun. So, und die Malteser...
Die sind Katholiken.
Das sind, ja, meinst du, sind die Katholiken? Die Johanniter sind dann die Evangelien?
Nee, die Malteser ist eine katholische Organisation, die Johanniter eine evangelische, weil die betreiben auch Krankenhäuser, deswegen weiß ich das.
Ah, siehste, ja gut, dann haben wir da die Katholiken und die Evangelien mal wieder aufgeteilt. Ja, und die Malteser und eben die Betreiber des Eastsides laden dann ein. Und zwar an eine riesenlange Tafel. Die haben so einen riesengroßen Saal und da passen locker 80 Leute dran. Und dann sind 40 dieser Personen kommen aus dem Klientel, also drogensüchtige Menschen. Und 40 Personen aus dem öffentlichen Leben in Frankfurt.
Was? Frage, was verstehe ich unter öffentliches Leben in Frankfurt? Politik?
Politik, ja genau, Bürgermeister, Kirchenvertreter, jemand aus der Chefetage einer Bank, ganz verschiedene Menschen.
Der Präsident von Eintracht Frankfurt?
Der wäre sicherlich auch ein gern gesehener Gast.
Der wäre echt klasse, das ist nämlich ein Riesentyp, aber das weißt du ja.
Ja, und der wird auch ganz, ganz oft angefragt, muss ich sagen, seitdem er sich ja auch insbesondere gegen den Rechtsruck positioniert hat. Mhm. Und auch ich habe den schon mal angefragt als Redner und dann hieß es, dass er sich doch gerne bitte auf sein Kerngeschäft, nämlich auf den Fußball, konzentrieren möchte und jetzt nicht immer als Redner für irgendwelche politischen Organisationen sein soll.
Ja. Kann man auch irgendwo verstehen. Egal, genau. Ja, wollte ich nur wissen.
Aber der könnte auch zu den geladenen Gästen zählen. Ich habe ihn allerdings dort nicht gesehen. War aber eine illustre Gesellschaft. Und dann geht es natürlich darum, dass die Menschen gemischt werden. Ja? Und dann gibt es ein Memory-Spiel und du ziehst eben, was weiß ich, da ging es um architektonische Gebäude. Du ziehst also jetzt irgendein Gebäude, sagen wir mal, den Messeturm in Frankfurt und dann guckst du, welcher andere hat auch den Messeturm in Frankfurt und das Spiel wurde natürlich vorher so geteilt, dass die einen Karten bei den Personen auf den öffentlichen Leben sind und die anderen Karten beim Klientel. Mhm. Und mir wurde an dem Abend per Memory der Peter zugelost. Peter. Der Peter aus dem Eastside und Peter, die Sendung heute, die ist für dich, weil ich hatte wirklich einen so vergnüglichen Abend. Das war richtig, richtig lustig und habe viel gelernt, viele Einblicke bekommen und der Peter hat mir so lustige Sachen erzählt, dass ich dachte, ich muss da eine Sendung draus machen. Habe ihm auch schon gesagt, das kommt in unseren Podcast, das muss sein. Denn wir hatten ein sehr schönes Essen, das wurde dann auch ausgeteilt. Die Menschen aus der Eastside kochen, bedienen dann auch alle Leute, die am Tisch sitzen. Und ein Salat war relativ knoblauchhaltig. Und weil der Salat so knoblauchhaltig war, hatten wir irgendwie darüber gescherzt, warum man denn nur mit Blumen irgendwie Gestecke macht. Man könnte doch auch Knoblauchbestecke machen. Also Gestecke, nicht Bestecke. Und irgendwie kam Peter auf die Idee, dass das ja dann sicherlich ein Florist, insbesondere in Transsilvanien, aus Knoblauch ganz schicke Kränze flechten könnte.
Jetzt habe ich langsam den Florist und Transsilvanien. Jetzt verstehe ich es langsam.
Ja, aber unsere Hörer verstehen das natürlich nicht, weil das müsst ihr wissen. Ich habe dem Martin heute gesagt, ich habe schon den Titel für unsere Sendung heute und das ist jetzt auch der Antrag hier, der Florist aus Transsilvanien. Ich habe so gelacht über die Vorstellung, dass es eben einen Floristen in Transsilvanien gibt, der aus Knoblauchzöpfen Kränze flechtet. Das fand ich irgendwie ganz süß.
Also ich habe damals in den Frühzeiten meiner Fernseherfahrung habe ich den tollen Film Tanz der Vampire gesehen, wo ja ständig irgendwie mit Knoblauchknollen und sowas hantiert wird. Insofern, es ist ja auch ein Fakt, genauso wie dass Blasensprünge bei Vollmond stattfinden, dass Vampire gegen Knoblauch allergisch sind. Ich glaube, Weißdorn ins Herz gehauen oder so. Das habe ich vergessen.
Was ist, welche Sprünge sind bei Vollmond? Blasensprünge?
Blasensprünge, also wenn eine Schwangere, ja, wenn
Ah.
die Fruchtblase springt, dann tut sie es bei Vollmond. Warum weiß ich das? Weil die Hebammen mir das gesagt haben. Gut, Hebammen wurden ja früher im Mittelalter aus anderen Gründen verbrannt, aber da wollen wir jetzt nicht wieder drauf eingehen. Nur das ist so eine Sache, die in keinster Weise irgendwie wissenschaftlich erforscht wird, die ich aber trotzdem bedingungslos glaube, weil die mir das seit 30 Jahren sagen. Und jedes Mal, wenn ich kurz vorm Dienst stehe und es ist nachts, gucke ich hoch und denke, Vollmond, verdammte Axt, habe ich viel Arbeit.
Ja, da wollte ich doch sagen, du kannst dich doch jetzt, weil Martin hat jetzt auch wieder Dienst, das heißt, wir warten auf den Anruf, beziehungsweise wir warten nicht darauf, aber da kein Vollmond ist.
Nee, das muss ja nicht jedes Mal so sein. Außerdem ist, glaube ich, kein Vollmond gerade. Aber auf deine Suchtgeschichte zurückzukommen. Also fängt erstmal damit an, dass ich finde ja eure, diese Sachen, die ihr da macht, die finde ich ja immer ganz toll. Die Tatsache, dass diese Menschen sind ja da. Also es ist ja, ne, wenn man sagt, ja, Straßenbild blöd, ne, ich war schon in Großstädten, wo man versucht hat, die aus der Stadt zu vertreiben. Das macht man ja in Frankfurt, wie ich genau weiß, nicht.
Jein, jein.
Ich glaube, das wäre auch schwer.
Nee, doch, also es gibt da natürlich auch Initiativen, das
Gut, aber wenn du da
Bahnhofsviertel.
durch, also ich bin ja nur selten Gast in Frankfurt, aber wenn du da durch die Gegend läufst, dann denkst du aber auch, wow.
Ja, aber das ist schon die bereinigte Version.
Wie war denn vorher?
Das war früher schlimmer.
Vorher
Also,
waren das Schützengräben oder was?
nee, aber zu Studentenzeiten, also schon ein paar Donnerstage her, da lagen die Drogensüchtigen zwischen den Autos und haben sich die Spritzen dort gesetzt. Das siehst du heute nicht mehr.
Nee, das siehst du nicht, das stimmt.
Nämlich
Das stimmt.
auch dank der integrativen Drogenhilfe, die haben nämlich die sogenannten Druckräume im Bahnhofsviertel.
Genau, ja, das ist das, was sie in den 80ern in Zürich schon diese Fixerstuben hatten. Die gibt es ja in
Genau.
Frankfurt auch.
Und damit sind die natürlich von der Straße weg.
Ja, und das ist ja auch, ich meine, ich weiß nicht, wie die Temperatur draußen ist, wenn das hier gesendet wird, aber jetzt, wo wir das aufnehmen, ist es gerade 1 Grad. Das ist natürlich auch wirklich unschön, ne, wenn diese Menschen, die sowieso ihr Paket zu tragen haben, wenn die bei diesen Temperaturen auch noch draußen rumliegen müssen.
Das absolut. Dafür gibt es ja dann noch die Kältebusse, ganz klar.
Das ist aber alles sehr wünschens- und dankenswert. Aber die Frage ist ja, was mit dieser Sucht? Was hatte Peter denn für ein Problem, dem wir ja diese Sendung hier widmen?
Genau, also Peter aus dem Eastside, nochmal für dich ein Gruß raus. Ja, Peter sagte mir, er möchte nicht über sein konkretes Problem sprechen, weil das für ihn sehr schwierig ist und er froh ist, dass er sich daraus laviert hat. Aber ich habe natürlich die Frage gestellt und sagte so, na, was war denn so deine Sucht? Ne? Und meinte dann auch gleich berichten zu müssen. Da ich sage, ja, also ich habe ja mit Mitteln aus dem Betäubungsmittelgesetz noch nie zu tun gehabt. Ich habe keine Süchte. Und dann lächelte er so, guckte mich an und meinte, bist du sicher, dass du keine Süchte hast? Wie sieht's denn aus mit Fernsehserien?
Die Frage ist auch tatsächlich berechtigt, lieber Peter,
Absolut.
weil Süchte beziehen sich nicht nur auf
Ganz
Rauschmittel.
genau. Aber ich sagte, ja, wenn wir es nicht so eng fassen, selbstverständlich. Ich meine, selbst der Tee oder Kaffee, von dem du glaubst, den brauchst du am Morgen, ist eine Sucht. Die Fernsehserie, die du unbedingt schauen willst, oder der Sport, ne, die Fußballsüchtigen. Also ich musste ihm recht geben und habe gesagt, ja, du hast recht, Süchte haben viele Gesichter.
Jetzt ist die Frage, was ist jetzt das, was eine Sucht zur Sucht macht? Ist es die Tatsache, dass du glaubst, ohne das, was du da tun musst, nicht leben zu können? Oder macht es körperliche Symptome und macht es auch seelische, geistige Symptome mit dir, dass du wirklich krank wirst? Also will sagen, jemand, der rauschmittelsüchtig ist, mach ich mal ganz, ganz global, ne, der kriegt ja irgendwann ein Problem. Der ist ja irgendwann so auf diese Beschaffung konzentriert, dass er für bestimmte Sachen gar nicht mehr in Frage kommt. Die Leute in Frankfurt, die liegen ja nicht auf der Straße, weil sie so Dufte finden, sondern weil dieses ganze Leben sich ja um die Beschaffung von ihren Rauschmitteln dreht.
Absolut. Und Peter meinte auch, das sei so, dass am Anfang das Glücksgefühl, was du dir durch diese Droge verschaffst, das ist natürlich da,
Ja,
aber
klar.
dass es am Ende oder ging, also nach fortgeschrittener Drogensucht gar nicht mehr um dieses Glücksgefühl geht, sondern es geht nur noch darum, das auf der anderen Seite liegende Tiefgefühl zu vermeiden. Also es geht gar nicht mehr darum zu schweben, sondern es geht nur noch darum zu verhindern, dass man komplett abstürzt und leidet. Und das fand ich schon sehr
Hast
eindrucksvoll.
du in den 90ern den Film Trainspotting gesehen?
Ja.
So, der ist natürlich auch wahnsinnig drastisch und wahnsinnig traurig an vielen Stellen, ist aber an vielen Stellen wahnsinnig lustig. Und man hat schon das Gefühl, das scheint ja irgendwie Spaß zu machen. Dann kannst du dich an die erste Szene erinnern, wo er wegläuft, Hugh McGregor läuft irgendwie weg und landet vor diesem Auto und dann kommt dieser Monolog. Ja, sag ja zum Leben, sag ja zu großen Fernsehern, zu bla bla bla. Und er sagt zum Schluss, ich habe zu all dem Nein gesagt, weil ich Heroin genommen habe. Wo man dann sagt, ja, das ist eine Alternative. Aber es scheint, ich habe, also da muss ich zugeben, ich habe das ein oder andere Mal, ich habe schon mal was ausprobiert. Ja, so ein bisschen den Finger in den Honigtopf gesteckt. So Sachen wie Heroin sind natürlich abwegig. Ja, immer abwegig gewesen, hätte ich nie ausprobieren wollen. Ich habe auch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen und gesehen. Und meine Mutter war ja eh der Überzeugung, ne, einen Joint geraucht, am nächsten Tag verkaufst du deinen Körper am Reiter Hauptbahnhof.
Großartig.
Muss man sagen, den wollte schon damals keiner haben. Also da wäre jetzt nicht richtig weit mit dir kommen. Aber das hat schon eine gewisse Angst vor Drogen bei mir geschürt. Erstaunlicherweise war Alkohol bei uns zu Hause nie Thema.
Das in ganz Deutschland nicht.
Auf jeden Fall bei uns gehörte das irgendwie zum guten Ton, dass man natürlich auch mal ein Gläschen Wein trank. Und als ich dann anfing, so mit 16, wenn man so anfängt, man geht los und dann fängt man, also ich weiß nicht, was war das erste Alkoholische, was du getrunken hast?
Ja, da bist du bei mir in einer völlig falschen Adresse. Ich trinke keinen Alkohol, noch nie.
Du hast noch nie Alkohol getrunken.
Ich habe mal natürlich probiert, aber ich komme aus
Okay.
einem muslimischen Haushalt. Bei uns war Alkohol ganz, ganz böse und wir hatten nie Alkohol zu Hause. So, und dann in eine deutsche Gesellschaft zu
Ah,
gehen.
okay. Ja, okay. Ja, habe ich ja gar nicht
Ja.
bedacht. Natürlich. Klar. Aber dann fällt das zu Hause natürlich weg. Also, dir wurde ja dann schon, wie bei mir, die Drogen wurde dir vermittelt, Alkohol ist fies. Ja.
Genau, Alkohol ist Haram, das wollen wir nicht. Und insofern schauen wir dann auf die Deutschen. Ich schaute auf die Deutschen und dachte mir so, der trinkt ja, um Gottes Willen. Ja, und das war für mich immer ganz furchtbar. Und weil ich halt aus einer anderen Sozialisation komme. Aber in Deutschland ist natürlich, wer haut sich nicht abends seine zwei Bierchen in den Kopf? Und das ist für mich, aus meinem Verständnis her, ist er schon ein Alkoholiker. Also insofern sind dann wahrscheinlich fast alle Menschen in Deutschland Alkoholiker. Aber Fakt ist, und das sagte auch Peter aus dem Eastside, Alkohol wird toleriert. Alkohol kriegst du an jeder Tanke,
Total,
an jedem
total.
Supermarkt, überall. Bei allem anderen wird es natürlich schwieriger gemacht, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber du hast ja eigentlich die richtige Frage gestellt, nämlich wo fängt die Sucht an? Und ich glaube, oder wo fängt die Sucht an, problematisch zu werden? Weil wenn wir ehrlich sind, da hat Peter auch einen Punkt, haben wir alle unsere Süchte, auch wenn sie nicht aus dem
Ja, klar.
Betäubungsmittelgesetz kommen.
Ja,
So.
klar.
Und die Frage ist halt, wann wird es problematisch? Und problematisch wird es, glaube ich, immer dann, wenn du dir nicht mehr deine Freude damit erfüllst, sondern wenn du dann eben nachher nur noch einen bestimmten Level aufrechterhalten musst, um überhaupt noch weiter existieren zu können.
Ja, aber da sind wir natürlich bei diesen Suchtmitteln. Da sind wir natürlich ganz strikt bei Alkohol, Drogen und eventuell noch Nikotin. Ich als Ex-Raucher kann ja nur sagen, das macht ja nicht körperlich abhängig. Du fängst ja nicht an zu zittern und du bist natürlich auch absolut arbeitsfähig, auch wenn du viel rauchst. Aber es treibt dich schon relativ um. Nur da gab es damals keine Beschaffungskriminalität. Ich glaube, das ändert sich gerade. In Neuseeland ist das schon verboten. Ne?
Ja, also ich würde jetzt auch wieder sagen, wenn du sagst, eigentlich oder eingeschränkt für mich wäre Nikotin genauso schlimm wie Alkohol. Aber das sind eben, wie gesagt, die anerkannten gesellschaftlichen Drogen.
Ja, wo, aber bei Alkohol und bei Drogen ist es ja so, dass du dich in einen Zustand beförderst, in dem du nicht mehr zum Beispiel arbeitsfähig
Ja,
bist.
das
Das
ist
hast du
wahr.
beim Rauchen ja
Das
nicht.
ist wahr, das stimmt.
Ne? Insofern, Rauchen schädigt hauptsächlich dich selber und natürlich das Gemeinwesen, weil du irgendwann eine Herz- oder Lungenerkrankung kriegst, unweigerlich. Das ist alles richtig. Ich meine, wir hatten einen Bundeskanzler, der Kettenraucher war und der hat es nicht so schlecht gemacht. Wenn der Helmut Schmidt statt Mentholzigaretten Körnchen getrunken
Wäre
hätte,
vielleicht schlechter gewesen. Das möchte ich gerne zugestehen. Das stimmt. Aber ich finde, Peter hat trotzdem einen Punkt.
natürlich ist das eine Sucht, das ist überhaupt keine Frage, aber okay, das ist jetzt irgendwie zum Beispiel ein Spielsüchtiger. Das soll es ja geben. Übrigens was mir völlig unverständlich ist. Ich bin zweimal im Casino gewesen. Warst du schon im Casino?
Ja.
Ja, sicher. Und? Macht dir das Spaß?
Also auch ich selbst neige nicht zur Spielsucht, das nicht. Die Atmosphäre, die da drin herrscht. Ich wohne ja in der Nähe von Wiesbaden, da ist ja das wunderschöne Casino, in dem sich schon
Ja,
Dostojewski
okay.
um Kopf und
Ja.
Kragen gespielt hat, sodass er dann ja nachher noch ein Buch schreiben musste, um sich noch irgendwie zu
Der
finanzieren. Das
Spieler.
ist vom Ambiente sehr, sehr schön. Da kannst du auch schön essen gehen oder schön an der Bar sitzen. Das ist wunderbar. Aber wenn du dann die Leute an den Blackjack-Tischen oder an den Roulette-Tischen siehst und die Anspannung spürst, die dabei ist, dann finde ich das auch alles schon viel, viel weniger lustig. Und dann gibt es natürlich noch das Casino in Mainz, was ja über den Rhein ist sozusagen, in Bad Homburg. Also die Casinodichte hier in Hessen ist recht hoch.
Weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, müssen wir kurz noch sagen, dass Mainz nicht in Hessen liegt.
Ja, ich sagte ja über den Rhein. Über den Rhein ist in Rheinland-Pfalz, genau, ja. Also im Rhein-Main-Gebiet. Die Casinodichte.
Bisschen klugscheißen muss auch der mit dem NRW-Abi. Also ich war natürlich ganz mal nur im Casino in Aachen, weil das ist das nächste von uns aus. Das heißt immer nur, ich war da zweimal. Ich habe beim ersten Mal, das war, als ich noch Student war, da wollte ich mir das mal angucken. Habe das tatsächlich mit dem Ankauf illegaler Substanzen im Nachbarland verbunden, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich da in Aachen im Casino, habe am ersten Mal, habe ich 100 Mark gewonnen. Das war halt damals in den 80ern für Studenten ein horrendes Geld. Habe ich gedacht, tolle Sache. Dann bin ich da 3 Wochen später nochmal, dann habe ich 100 Mark verloren. Habe ich gedacht, nee, das lohnt sich nicht, das lasse ich lieber.
Das war ja klug.
Ich finde auch die Atmosphäre, die sind ja immer schön von innen, diese Casinos.
Schön plüschig, ne?
Ja, auch immer in jedem Bond-Film, wenn die Casino-Szene kommt, dann denkt man ja, oh, toll. Aber ich habe das auch bemerkt, dass diese Menschen kurz vorm Durchdrehen sind. Also das, was für mich eher so spielerisch war, setze ich auf Rot, habe ich verloren, naja, gut, ist der Fuffi weg, gehe ich nach Hause, trinke ich noch was. Aber es gibt ja Menschen, die sich um Kopf und Kragen spielen.
Ja, und das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges, die du im Casino siehst. Es gibt ja auch
Genau.
diese Spielhallen mit diesen Slotting-Machines und so weiter. Und das ist ja eigentlich das viel schlimmere Übel. Und da sind die Menschen wirklich auch richtig am
Und da ist
Haken.
ja auch der ganze Glamour weg. Ne?
Da ist
Also
gar
in
kein
ihrem,
Glamour mehr.
da ist überhaupt kein Glamour mehr. Ich habe das mal in Amerika, war ich mal in so einem Ding an der Niagara-Fällen mit so einarmigen Banditen. Diese Menschen, die hatten so irre Augen wie Benjamin von Stuttgart-Barre, als er noch richtig drauf war. Also so wurde gedacht, dass eieieiei. Ne, das ist bestimmt nicht gesund. Und das macht dich natürlich auch krank, wenn auch
Ja.
nicht unbedingt körperlich, aber auf jeden Fall psychisch. Das ist eine Sucht, die mir fern ist. Ich habe jetzt deinen Aussagen entnommen, dass du eigentlich dich für einen nicht suchtgefährdeten Menschen hältst.
Genau, jetzt müssen wir nämlich jetzt mal in medias res gehen und unsere Süchte ansprechen. Ich hatte das geglaubt, bis zu dem
Ja.
Gespräch mit Peter aus dem Eastside, weil ich dann sagte, nein, nein, ich habe keine Süchte. Und er dann eben wissend lächelte und sagte, bist du dir sicher? Und beim näheren Nachdenken, muss ich gestehen, habe ich natürlich Süchte. Ja? Ob das die Sportsucht ist, ich bin total tennisbegeistert zum Beispiel, stehe sogar nachts auf für irgendwelche Tennisspiele, insbesondere als Federer noch spielte und wenn Nadal spielt, das ist auch eine Art Sucht.
Das, was wir in den 80ern alle mit Bobble hatten, ja?
Ja, genau, der Bobble kommentiert ja jetzt auch.
Moment, Bobble kommentiert?
Ja klar, bei sämtlichen großen Turnieren, bei den Grand Slams kommentiert Bobble. Ja. Oder mein morgendlicher Tee ist eine Sucht. Es gibt viele Süchte. In den 80ern hatte ich mal eine Sucht einer Fernsehsendung. Ich weiß nicht, ob du an die noch erinnerst, der Melrose Place. Sagt dir das was?
Das war der 90er, oder?
Na, vielleicht auch 90er,
Weil
vielleicht
das
in den 80ern.
kam nach Beverly Hills. Das ist das, was
Richtig.
ich immer geguckt habe.
Richtig, die meisten haben nämlich Beverly Hills geschaut, 90, 200, was weiß ich was. Aber
Ja, genau.
ich war voll drauf auf Melrose Place. Das lief immer samstags nachmittags um 14 Uhr. Ich alterte mit diesen Menschen, mit den Schauspielern. Ich lebte mit denen mit. Ich wohnte quasi in dem gleichen Komplex. Freute mich jeden Samstag, meine Kumpels wiederzusehen. Und dann wurde die Sendung abgesetzt. Kannst du dir vorstellen? Diese Leere.
Ein unglaublicher Skandal.
Ja, und jede andere bescheuerte Sendung wurde wieder neu aufgelegt, ob Dallas, Denver oder eben auch Beverly Hills. Aber warum nicht Melrose Place? Ich bin noch heute verzweifelt. Sprich, ja, es gibt Süchte.
Also, um auf die Fernsehsucht zurückzukommen. Erstens, es ist nicht schlimm, dass Melrose Place nicht mehr aufgelegt wurde, weil ich habe mal eine Folge von dem neuen Denver Clan gesehen. Es ist zum Heulen.
Für dich vielleicht nicht, Martin. Für mich als Süchtigen ist es sehr schlimm.
Nein, das hätte dir auch keinen Spaß gemacht. Also das Objektiv ist das Mist. Wir haben damals, und das hat auch diese Süchte, glaube ich, produziert. Es gab ja nur ein paar Serien. Also es war ja nicht dieser Overkill, da müssen wir uns auch mal irgendwas drüber machen, an wirklich gut gemachten Serien, die du auf diesen 300.000 Plattformen, die wir alle abonniert haben, angucken kannst. Damals gab es die vier Programme. Du hattest offensichtlich RTL, sonst hättest du nicht Melrose Place gucken können. Aber bei mir war es in den 80ern. Ich wusste natürlich, es ist Dienstag, 21:45 Uhr, Dance.
Genau.
Ja, musste geguckt werden. Gab überhaupt keine Alternative, weil Am nächsten Morgen musste ich ja auch in der Schule darüber berichten, was J.A. wieder für eine Sauerei vorhat.
Und wie, du hättest es nicht gewusst. Richtig, ja.
Und wenn ich halt nicht gewusst hätte, wäre ich ja nicht mehr drin gewesen. Also
Genau.
insofern, das glaube ich, das war auch ein bisschen unsere Sozialisation. Und wir sind ja auch diese Fernsehgeneration. Wir sind ja diese Leute, die sich wirklich auch über diese Serie definiert haben. Diese Serie, wenn du diese Serie gucktest, da konntest du mitreden und wenn nicht, eben nicht. Und deswegen musste man das.
Okay.
Ja.
Du gestehst also, die Fernsehsucht ist auch ein Teil deines Lebens.
Natürlich, natürlich. Und das hat sich bei mir auch nicht verbessert.
Aber ich will wissen, welche anderen Süchte du noch hast.
Ja gut, also ich kann das durch meine ganze Familie, ist immer gut, wenn man es auf die Familie schieben kann, durch dieses Aufwachsen in einem sehr alkoholfreudigen Haus. Also es war nicht so, dass meine Mutter als meine einzige Erziehungsberechtigte von morgens bis abends stupsbetrunken war, war sie überhaupt nicht. Die vertrug auch nichts. Aber als ich klein war, da wurde mein Gläschen Wein getrunken, da lernte ich, aha, dieses komisch weißgelbliche Zeug, das trinkt man zum, wenn sonntags irgendwie großes Mittagessen ist, dann habe ich das mal probiert, fand es furchtbar, habe ich nicht mehr getrunken.
Das weiß-gelbliche Zeug, Eierlikör oder was?
Nee, 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 durchsichtig, Weißwein.
Ach so, okay, ich dachte Eierlikör.
Eierlikör, oh ja, Eierlikör, damit haben wir, also das, nee, das ist aber, glaube ich, so ein Niederrhein-Ding. Ich glaube, alle bei uns hier haben als erstes mal ein Gläschen Eierlikör getrunken, weil
Okay.
der ist ja so lecker süß, schmeckt wie Pudding. So, und dann haben wir tatsächlich, wenn wir ausgingen und wir kamen nach Hause und wir waren offensichtlich nicht mehr nüchtern, dann hat Mutti gesagt, oh, kurz muss man es weg und ansonsten, ne, guck mal, wie du mit deinem Schädel morgen klarkommst. Aber es wurde nicht gesagt, um Gottes Willen, der Alkohol, Teufelszeug, ne? Dasselbe galt für Zigaretten, die rauchten ja auch alle. Bei den Drogen war es irgendwie anders, das war böses Zeug. Aber will sagen, ich habe immer ein Faible für sowas gehabt.
Okay, also Ziggis, Alkohol.
Nach deiner Definition bin ich definitiver Alkoholiker. Ja, ich kann das bleiben lassen, wenn ich zum Beispiel so wie heute Dienst habe und nichts trinken kann, fange ich nicht an zu zittern.
Ach so, ich dachte, du trinkst nicht, weil wir heute unsere Aufzeichnung haben.
Das würde ich auch mit 1,8 Promille schaffen. Aber da bin ich sogar besser. Behaupten Leute, also manchmal singe ich ja auch auf Partys zu fortgeschrittenen Zeitpunkten und das, da bin ich auch nicht mehr nüchtern. Aber egal, würde ich nüchtern niemals tun.
Ja, okay.
Also da habe ich immer irgendwie so ein, ja, also wir haben mal im Studium gelernt, es gibt 5 Stufen von Alkoholiker, Alpha bis Epsilon, einen davon habe ich garantiert. Will sagen, ich kann, ich habe keinen Kontrollverlust, ich fange nicht an zu randalieren oder zu lallen.
Das ist ja schon mal
Nicht
beruhigend.
behauptet meine Frau, ich würde lallen, aber was weiß die schon. Aber es gibt ja Leute, die trinken, damit sie mal locker sind.
Du bist ja locker, du bist ja naturlocker.
Also ich bin nicht schon locker genug. Noch lockerer wäre noch schlimmer.
Genau.
Insofern, wenn es was zu trinken gibt oder auch wenn ich koche zum Beispiel, ne, wenn ich abends ein bisschen koche, ja am Wochenende, dann trinke ich auch ein Weinchen dabei.
Okay. Aber gibt es noch andere Süchte, Martin? Alkohol hat ja jeder in Deutschland. Was hast du denn noch für andere Süchte? Geheime.
Alkohol hat jeder in Deutschland. Insofern bin ich super deutsch. Dann hatte ich mal eine Phase, wo ich dachte, ja, okay, Mutti hat immer gesagt, diese Drogen, das ist alles böse. Aber du musst das ja mal irgendwie ausprobieren. Also ich habe meinen ersten Joint mit 25 geraucht oder so. Das war wirklich sehr spät. Da war dann auch die Gefahr, mich am nächsten Tag am Bahnhof prostituieren zu müssen, nicht mehr so gegeben. Da hatte ich schon ein fast komplettes Medizinstudium hinter mir und dachte, na ja.
Du kannst dein Geld auch anders verdienen.
Ja, genau. Das habe ich dann mal ausprobiert. Das habe ich dann eine Zeit lang auch regelmäßig ausprobiert.
Was das Prostituieren am Rieder Bahnhof?
Das Prostituieren in Riel gab es keinen Bahnhof. Da wohnte ich zurzeit noch nicht. In Riel wäre ich auch gar nicht weggegangen.
Im Reiter Bahnhof.
Die Nummer mit der Prostitution, die habe ich einfach schlicht mal weggelassen, weil die Joints konnte ich mir leisten. Außerdem komme ich ja aus der Nähe von Holland. Da wusste man ja, wo man hingehen musste. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich hatte auch ein paar Freunde, die das mitgemacht haben, unter anderem jemanden, den du auch kennst. Aber wir sind irgendwann reumütig zurück zum Alkohol gegangen, weil du kannst es nicht kombinieren. Also ich nicht. Wenn ich einen Joint geraucht hatte und dann 2 Bier getrunken, musste ich kotzen.
Okay, gut.
Ja, also ich konnte die Kombi überhaupt nicht vertragen. Und ich hatte nie diese Flashes, dass ich irgendwie Gitarre spielende rosa Elefanten gesehen habe. Also das war irgendwie, letztlich war das so, wenn du 2 Bier trinkst und sagst, oh, war schön.
Okay, also
Ja.
hat sich nicht gelohnt.
Hat sich für mich nicht gelohnt. Dann habe ich noch so ein paar kleine andere Sachen mal ausprobiert. Ich habe die erste Techno-Party in Köln, Ende der 80er. Ne? Und wir waren ja interessiert an sowas. Ne? Was ist denn das für eine Musik? Und tanzen fanden wir auch gut. Und dann hat man uns gesagt, also da müsst ihr unbedingt vorher das und das nehmen. Ne? Liebe Kinder, ich sage jetzt nicht was, weil sonst macht ihr das auch. Und das habe ich dann gemacht. Und ich weiß, dass ich mit einer orangen Rettungsweste und einer Trillerpfeife im Mund ungefähr 4 Stunden auf der Tanzfläche war und gebrüllt, geschrien und gezappelt habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe ganz lange geschlafen und habe gedacht, muss ich nicht nochmal machen.
Okay.
So war das mit diesen Drogen alle. Das heißt also, ich bin eigentlich schon so ein Suchttyp, aber ich würde mich da, also Kaffee ist auch so ein Ding, wo ich glaube, nicht ohne zu können. Aber
Genau, Kaffee, Fußball.
Fußball auch, definitiv. Aber das ist zum Beispiel was, was ich mir auch hinterher noch angucken kann. Also ich würde eine Zusammenfassung von Fußballspielen aufnehmen. Die ganze Fußballspiel lohnt sich nicht anzugucken, also hinterher, wenn du es nicht live guckst. Aber ich gucke das gerne. Das ist wie bei dir im Tennis.
Ja.
Ich stehe da nachts nicht für auf. Aber wenn ich jetzt weiß, heute Nachmittag spielt meine Borussia gegen sonst wen, dann gucke ich mir das natürlich an, wenn ich die Möglichkeit habe.
Ja, und ist das Sucht oder ist es keine Sucht?
Um mich ein bisschen reinzuwaschen von dem Suchtvorwurf. Ich mache ja einmal im Jahr Fastenzeit nach Karneval. Das ist ja auch bitter nötig.
Ja, bei Karneval ist nämlich auch eine Sucht bei dir, glaube ich.
Ja, das ist klar. Aber da wird ja alles kombiniert. Da ist ja Singen, Tanzen, Blödsein und Alkohol.
Das ist die ultimative Sucht.
Ja, tipptopp. Ja, besser geht's nicht. Da mache ich dann danach wirklich 6 Wochen mit allem Schluss.
Okay.
Bis Ostern. Und das schaffe ich auch. Und dann, wenn ich dann koche, dann trinke ich halt Wässerchen statt Wein. Also das kann man schon machen. Aber ich bin völlig mit dir d'accord, dass es erstaunlich ist, dass Alkohol so eine Geselligkeitsnummer ist, mit der ich ja auch in meinem Alter auch aufgewachsen bin. Und das sollte man den Kindern heute nicht mehr erzählen. Auf der anderen Seite ist es nicht möglich, eine Cannabis-Legalisierung hinzukriegen in Deutschland. Ich glaube, der eine Joint bringt dich genauso wenig um die Ecke wie der eine Glas Wein.
Genau, das hat nämlich nur was damit zu tun, wer woran verdient und wer
Ja,
die bessere Lobby hat,
ja,
aber das
ja.
vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht. Aber hast du denn auch noch irgendwie harmlose Süchte? Also ich habe zum Beispiel auch noch eine Sucht, ich bin sonnensüchtig, bin ich mir ganz sicher. Ich bete die Sonne an, ja.
Da bin ich völlig bei dir. Also jetzt, ne, es ist jetzt gerade hier Januar und es ist draußen grau und ich hasse den Winter und wenn die Sonne scheint, renne ich raus. Und ich halte meine Birne in die Sonne, weil ich dieses Gefühl, dass die Sonne dir ins Gesicht scheint, diese paar wärmenden Strahlen, finde ich großartig. Also das bin ich völlig dabei.
Ganz genau. Geht mir genauso.
Das kann ich verstehen, aber ich glaube, das ist gesund.
Ja, aber es ist trotzdem auch eine Sucht. Also der Peter aus dem Eastside hatte recht. Wir haben auch alle
Natürlich haben wir die
unsere
alle.
Süchte, auch wenn wir dann nicht in einer Drogeneinrichtung landen. Was ich übrigens Wahnsinn fand, was ich ganz eindrucksvoll fand, was Peter erzählt hat, ist, dass es ja irgendwann, wenn du also ein Problem natürlich hast, dann führt das dazu, dass du nicht mehr arbeiten kannst. Es führt dazu, dass du deine Aufgaben nicht mehr erfüllen kannst, dass die Familie auseinanderbricht, dass du deine Wohnung verlierst, sowas bei ihm zumindest. Und er sagte, wenn man sich dann wieder so aus dem Sumpf herausbewegt und kriegt dann den ersten Wohnungsschlüssel wieder in die Hand gedrückt. Dort ist es so, die bieten Übernachtungen an für Menschen. Das ist aber dann ein Bett für eine Nacht sozusagen. Du räumst dann immer wieder ab. Wenn du regelmäßig kommst, dann darfst du dann in ein Mehrbettzimmer. Wenn du auch da dich dann gut geführt hast und dich da einbringst und regelmäßig kommst, bekommst du dann nachher ein festes Zimmer sozusagen, dann ein Zweibettzimmer und irgendwann dann auch eine Wohnung. Ich meine, durch die Wohnungsnot ist es jetzt immer schwieriger, Menschen in Wohnungen unterzubringen, aber irgendwann kriegen die dann auch wieder ihre Wohnung oder eben ihr eigenes Zimmer. Und dann gibt es natürlich auch den Schlüssel dazu. Und er sagt, für ihn ist dieser Schlüssel, diesen Schlüssel bei sich zu haben, wieder einen Ort zu haben, einen Rückzugsort, sowas von wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle schon gar nicht mehr zu schätzen wissen, die wir alle ein Dach über den Kopf haben, denken, das wäre normal. Aber die Menschen, die kein Dach über den Kopf haben, die wissen zu schätzen, wie das ist, wenn man dann eben wieder einen eigenen Haustürschlüssel in der Hand hat. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Das fand ich sehr schön.
Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt von Eigenverantwortlichkeit, ne, die man ja durch, wenn man einer Sucht völlig ausgeliefert ist, dann gibt man die ja ab. Und wenn man sich daraus löst aus diesem Sumpf dann und den Schlüssel als Symbol auch kriegt, dass jetzt du kannst jetzt wieder für dich verantwortlich sein, das ist schon eine tolle Sache. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende, wobei das Thema hätte
Ja,
man jetzt stundenlang weitermachen können.
das stimmt. Haben wir jetzt heute wieder eine monothematische Sendung gemacht?
Jetzt haben wir eine monothematische Sendung mal, aber die war es auch wirklich wert. Subsumierend würde ich mal sagen, also Sucht ist was, wo wir uns alle nicht von freisprechen können. Wir können von Glück sagen, wenn die Süchte, die wir haben, sich auf irgendwas begrenzen, was nicht uns und unsere Mitmenschen kaputt macht. Das würde ich mal so als Schlusswort stehen lassen wollen.
Ja, mit einer kleinen Ergänzung. Ich würde sagen, Sucht kann auch jedem passieren, denn wir wissen alle nicht, in welche Lebenssituationen wir geraten und man
Genau,
sollte
genau.
tunlichst nicht auf andere Menschen hinabsehen.
Und das war jetzt aber wirklich das definitive Schlusswort. Deswegen machen wir jetzt Schluss, aber wir hören uns alle bald wieder bei.
Bademantel und Erdnussflips. Wir freuen uns auf euch.
Alles Gute, tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.